Deutschlandfunk, Europa heute.
Wenn schon vermeintliche Ergebnisse veröffentlicht werden, bevor eine angebliche Abstimmung überhaupt offiziell zu Ende gegangen ist, dann spricht das eigentlich schon für sich. Wenn dann, wie bei den Scheinreferenten in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine, russische Staatsmedien eine fast 100-prozentige Zustimmung zu einem Anschluss an Russland vermelden, dürfte das jedenfalls kaum jemanden überraschen. Die Annexion der Gebiete könnte Putin schon in den nächsten Tagen verkünden. Nicht nur, aber eben auch rund um diese Scheinreferenten lief die Arbeit des russischen Propaganda- und Desinformationsapparats auf Hochtouren. Genauer kann ich darüber jetzt mit Lutz Güllner sprechen. Er ist Referatsleiter für strategische Kommunikation beim Europäischen Auswärtigen Dienst, der dem EU-Außenbeauftragten unterstellt ist. Guten Morgen, Herr Güllner.
Ja, guten Morgen aus Brüssel.
Ich habe es gerade gesagt, besonders mit Blick auf diese Scheinreferenten liefen jetzt zuletzt breit angelegte russische Desinformationskampagnen. Vielleicht können Sie zu Beginn einmal kurz aufzeigen, welche Narrative wurden da verbreitet?
Ja, also das ändert sich natürlich jedes Mal, wenn wieder ein Ereignis wie diese Scheinreferenten, wie diese sogenannten Referenten dann abgehalten werden, dann fokussiert sich alles auf dieses Thema. Es wird dann einerseits mobilisiert innerhalb Russland natürlich auch. Desinformation geht ja nicht nur nach außen, sondern wird natürlich auch innen gespielt. Aber geht natürlich auch an das externe Publikum. Und worum geht es bei diesen Scheinreferenten? Also welche Narrative werden da bedient? Ja, ist natürlich ganz klar, dass hier Neonazis in Kiew angeblich seien. Es sei der Wille des Volkes sozusagen, endlich befreit zu werden von dieser Unterdrückung. Russland ist das Mekka der Freiheit und des Wohlstandes. Und genau diese Bilder werden immer wieder suggeriert, immer wieder eingespielt. Und zwar nicht nur als Narrativ, sondern auch ganz gezielt in allen Kanälen, die zur Verfügung stehen, bis tief in die sozialen Medien hinein.
Auf die sozialen Medien kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Sie haben gerade gesagt, es fokussiert sich dann auch alles auf jetzt zum Beispiel die Scheinreferenten. Also man steuert auch, worüber gesprochen wird, steuert man auch, worüber eben nicht gesprochen wird. Also zum Beispiel Gebietsverluste oder eben die Kriegsverbrechen in der Ukraine.
Sie haben absolut recht. Da werden natürlich auch das Narrativ setzen, heißt natürlich auch andere Narrative unterdrücken. Und auch hier geht es einerseits um die Diskussion innerhalb Russlands, aber eben auch eine mögliche Beeinflussung natürlich auch, wie das im Äußeren verfolgt wird. Und je mehr dann der gesamte staatliche Apparat benutzt wird, und das geht sozusagen vom Präsidenten angefangen bis hin zum diplomatischen Apparat, über staatliche Medien bis tief in diese Grauzone hinein, die eben vom Kreml oder kremlnahen Personen oder Strukturen unterstützt werden, bis dann zu tatsächlichen Undercover-Operationen in den sozialen Medien hinein. Da spielt man diese Dinge ganz klar aus. Und dass es Probleme gibt in dem militärischen Fortschritt sozusagen, das kommt natürlich in keinem Wort vor. Das wird abgetan, interessanterweise, als Desinformationskampagne des Westens immer wieder. Also dieses Wort Desinformation ist deswegen immer sehr schwierig oder immer sehr mit gewisser Vorsicht auch zu benutzen. Wir ziehen deswegen eigentlich das Wort Informationsmanipulation vor, weil das ist das, was der russische Staatsapparat eben macht.
Jetzt haben Sie eben die sozialen Medien schon angesprochen. Lassen Sie uns auf eine Kampagne, einen Fall genauer schauen. Der Meta-Konzern, zu dem gehört ja unter anderem Facebook und Instagram, hat jetzt gestern in einem Bericht das Ausmaß von russischen Desinformationskampagnen auf seinen Plattformen nochmal geschildert. Da war die Rede von der größten und komplexesten russischen Desinformationskampagne seit Kriegsbeginn. Da wurden unter anderem Dutzende Webseiten deutscher Medien imitiert und dann eben auf denen russische Propaganda verbreitet. Da sind jetzt viele Konten inzwischen schon blockiert worden von Meta. Trotzdem die Frage, wie hat sich seit Kriegsbeginn die Dynamik dieser Kampagnen verändert? Was beobachten Sie da?
Ja, also es ist sehr schwer zu messen, ob es denn nun mehr an Quantität gibt oder nicht. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass sich tatsächlich die Qualität dieser Kampagnen immer weiterentwickelt. Dass wirklich das gesamte Spektrum auch benutzt wird, das ich gerade eben angesprochen habe. Und diese Kampagne, die Meta bzw. Facebook, und zwar nicht nur Meta und Facebook, sondern auch einige zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel das sogenannte EU Disinfo Lab, eine wirklich ganz tolle Initiative, Initiative von europäischen Forschern und die da ganz tief in die Sache hineingehen und diese Dinge aufdecken. Das zeigt, wie professionell eigentlich diese Kampagnen gemacht werden. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder festzuhalten, diese Desinformation ist nicht nur die Sichtweise des Kreml oder ist nicht nur eine Erzählung der einen Seite, die man sozusagen mit der Erzählung der anderen Seite dann aufwiegen kann, sondern es geht um staatlich gezielte, absichtliche, organisierte und finanzierte Handlung in dem Bereich, bei dem eben ganz tief auch die Geheimdienste involviert sind. Und man muss sich das immer vor Augen halten. Und ich glaube, diese Ankündigung, die wir gestern gesehen haben von den verschiedenen Akteuren, also Meta, Facebook und andere, zeigt nochmal auf, wie ernst wir auch diese Bedrohung nehmen sollten.
Dann lassen Sie uns ein bisschen noch auf die Handlungsspielräume, zum Beispiel der EU und dieser Plattform, aber auch zu sprechen kommen. Es gibt eben häufig die Selbstverpflichtung, dass die Internetplattformen dann entsprechende Konten löschen. Es gibt aber auch ja seit kurzem eine gesetzliche Verpflichtung dazu, dass sie eben Desinformation unterbinden müssen, die Verbreitung davon. Trotzdem gibt es immer wieder Möglichkeiten oder finden solche Desinformationskampagnen immer wieder ihre Wege. Zum Beispiel wurden auch die Staatssender Russia Today und Sputnik gesperrt und trotzdem verbreitet sich das weiter. Wann ringt sich die EU also zu weitergehenden Maßnahmen durch? Wie können die überhaupt aussehen?
Ja, also wir haben Jahre immer weiter aufgebaut und das ist ja auch kein einfaches Feld. Es geht ja auch hier um den öffentlichen Raum, es geht ja auch um Meinungs- und Medienfreiheit und ich glaube, man muss da sehr besonnen und sehr vorsichtig vorgehen, einerseits. Andererseits aber auch sehr gezielt und das haben wir genau gemacht eigentlich mit vier Bereichen. Also Sie haben den einen schon angesprochen, gerade die Produktions- und Verbreitungsmethoden, die ja meistens über die sozialen Medien, über die Plattformen auch laufen. Da muss es einfach klare Regeln geben und die haben wir geschaffen in den letzten 2-3 Jahren. Die müssen natürlich auch weiter angepasst werden. Aber ebenso wichtig ist das Aufdecken, das Aufklären, das immer wieder Licht ins Dunkel bringen, immer wieder zeigen, wie sehen denn diese Gefahren aus, welche Akteure machen was. Und das muss man natürlich verbinden mit etwas, was man so als Resilienz bezeichnet. Das heißt, auch über Fact-Checking-Initiativen, in Zusammenarbeit mit journalistischen Strukturen, Initiativen, die berühmte Medienkompetenz. Also all das muss man zusammen sehen und das macht es einen relativ komplexen Maßnahmenkatalog eigentlich. Sanktionen gehören auch dazu, meines Erachtens. Mhm. Ich glaube, sie sind in dem Falle auch vollkommen gerechtfertigt. Aber auch hier muss man natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Wir wollen ja keine Journalisten mundtot machen, sondern wir wollen ein Instrument des russischen Apparates, Staatsapparates, angehen, das nichts anderes sozusagen als Ziel hat, als die strategischen Interessen Russlands zu unterstützen. Und deswegen muss man diese ganzen verschiedenen Elemente zusammendenken.
Sagt Lutz Güllner, Referatsleiter für strategische Kommunikation beim Europäischen Auswärtigen Dienst. Vielen Dank für Ihre Zeit.